Ja, vielen Dank. Ja. Ja. Vielen Dank, liebe Esther, für die Begrüßung. Ich habe jetzt ein Mikrofon. Wir benutzen Mikrofon und zwar nicht nur deshalb, dass ihr uns gut versteht, sondern es wird auch aufgezeichnet, weil es gibt danach Podcasts, die auch ganz erhebliche Abrufzahlen haben, sodass auch andere Leute nochmal hören können, was wir hier sprechen. Wenn wir nachher eine kleine Diskussionsrunde haben und Sie sagen, ich möchte aber nicht im Podcast erscheinen, dann sagen Sie einfach dazu, dann schneiden wir das raus. Genau, ich habe schon angedeutet, Esther hat es gesagt, es gibt einen Vortrag, dann machen wir zusammen mal ein kurzes Gespräch, aber dann beziehen wir auch euch mit ein, im Sinne von, wenn Fragen sind oder Anmerkungen oder Erfahrungen, dann nehmen wir das gerne auf. Genau, dieses Buch hier, das Katja Müller-Helle geschrieben hat, gibt es hier übrigens auch zum Kaufen, das liegt da drüben. Und das hier, das gibt es bei der Bundeszentrale, es wurde eben schon erwähnt, ganz frisch ist das auch bei der Bundeszentrale. Also nur als kleiner Hinweis. Genau. Dr. Katja Müller-Helle ist Leiterin der Forschungsstelle Technisches Bild an der Humboldt-Universität. Das hat Esther schon gesagt. Zuvor war sie von 2013 bis 2019 Postdoktorandin in der Forschungsgruppe Bildevidenz, Geschichte und Ästhetik an der Freien Universität Berlin, also beschäftigt sich schon sehr lange, weit über 10 Jahre, mit Bild. 2014, 15 und 18 war sie Fellow am Getty Research Institute in Los Angeles, hat also auch in amerikanischen Bildarchiven geforscht und ist Mitherausgeberin der Bildwelten des Wissens, kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik. Eine ganze Menge, aber als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, die Forschung stellt das technische Bild. Was forscht man da eigentlich? Also Sie haben eine ganze Menge gemacht, aber worin besteht denn diese Forschung? Das wäre jetzt mal die erste Frage, die ich habe.
Ja, also erstmal auch von meiner Seite herzlich willkommen. Vielen Dank auch für die Einladung. Ganz, ganz herzlichen Dank an Esther Fehn und Konstantin für diese Einladung. Und ich bin unheimlich froh, hier in Stuttgart zu sein und hier auch gerade diesen Abend mit Ihnen bespielen zu dürfen. Ja, die Forschungsstelle Das technische Bild. Wir beschäftigen uns mit technischen Bildmedien, das heißt also apparategestützten Bildmedien wie Fotografie, Film, digitalen Bildkulturen, die eben heute in sozialen Netzwerken geteilt werden. Und das ist für die Kunstgeschichte, also ich bin ja am Institut für Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-Uni, gar nicht so selbstverständlich. Also die Kunstgeschichte beschäftigt sich ja landläufig mit Malerei, Skulptur, Architektur und wir beschäftigen uns eben mit den technisch basierten Medien und Bildern. Das ist erst seit den 90er Jahren, eigentlich seit der Bildwissenschaft überhaupt gang und gäbe. Und mit der Publikation, also jährlichen Publikation Bildwelten des Wissens, wollen wir da eben Impulse setzen. Im Moment gerade beschäftigen wir uns mit instruktiven Bildern, das heißt also visuellen Anleitungen, also von der Neuzeit Tanzchoreografien bis hin zum YouTube-Tutorial, also eigentlich alles das, was visuell erklärt wird mit Bildern. Und das sozusagen zeigt auch an, dass wir in die Sozialgeschichte hinein das entwickeln wollen mit den technischen Bildern.
Und das ja auch wirklich, also Erklärvideos ist ja ganz hip. Ne? Es gibt, glaube ich, kein Jugendlicher, der nicht mindestens 30 Erklärvideos gesehen hat oder noch mehr. Ne? Genau, also vielen Dank für den Überblick, über was Sie forschen. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt verziehe ich mich mal, damit wir eben den ersten Teil, Vortrag und ganz viele Bilder sehen. Und nachher kommen wir nochmal zusammen zu einer Diskussion.
Ja, vielen Dank. Also anfangen möchte ich den heutigen Vortrag eigentlich mit einem kurzen Prolog, einer kurzen Vorbemerkung zum Ort hier selbst, an dem wir uns heute befinden. Die vor gut 12 Jahren eröffnete Stadtbibliothek Stuttgart hatte in der Öffentlichkeit nach anfänglicher Kritik am Äußeren des Bibliothekgebäudes, das einem Bücherknast ähnele, sehr schnell gute Presse. Dies begründete sich nicht zuletzt durch das Innere, die Zugänglichkeit des auf Transparenz und freie Wissensvermittlung angelegten Galeriesaals des koreanischen Architekten Yong Jung-Yi. In einem Film über die Stadtbibliothek, Odyssee 2021, der über den YouTube-Kanal der Bibliothek angeschaut werden kann, wird die mehrstöckige offene Innenraumarchitektur, die Sie auch jetzt hinter sich sehen, die über Treppen miteinander verbunden ist und in der in Freihandbereichen die Bücher entnommen werden können, als Ort des freien Wissens bezeichnet. Die Raumordnung lade durch seinen, Zitat, offenen Galeriesaal und seine zahlreichen Flanierwege zur Kommunikation und Begegnung ein. Zitat Ende. Von Bloggern und Bloggerinnen wird die Stadtbibliothek als most Instagrammable, als bestes Online-Motiv Stuttgarts gefeiert. Jenseits dieser Kulissenfunktion des Baus für die Social-Media-Präsenz von Influencerinnen steht der Bau für einen freien Zugang zu Büchern, einem freien Zugang zum Wissen, auch über Online-Angebote wie die E-Book-Ausleihe oder das E-Learning im Bereich Onleihe. Heute wird Wissen jedoch nicht mehr nur an den traditionsreichen Orten, also den physischen Orten von Bibliotheken oder Universitäten rezipiert, vermittelt oder in Umlauf gebracht. Online-Kanäle sind gleichermaßen, wenn nicht mehr, zu Orten der Wissensvermittlung, der Kommunikation, des Informations- und Bildertauschs geworden. Museen und Ausstellungshäuser posten ihre tradierten Bilder über Instagram, Zeitungen wie die Taz verlinken ihre Artikel über Facebook-Kanäle, renommierte Fachzeitschriften wie der in Stuttgart bei Klett-Cotta verlegte Merkur, die deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, posten über Social Media und sogar ein Politiker wie Olaf Scholz nutzt X, also vormals Twitter, für seine fast 900.000 Follower als Sprachrohr für politische Nachrichten. Die Architektur des Wissens, könnte man sagen, und des Wissbaren verschiebt sich seit einigen Jahrzehnten erkennbar auf Online-Plattformen. Und ich möchte in meinem heutigen Vortrag diese Neusortierung der Wissensströme durch neue Player, die die Online-Kanäle kapitalisieren und die tradierten Institutionen unter einen gewissen Erneuerungsdruck bringen, auf das Bilderteilen, das Bildersharing und seine Blockierung in globalen sozialen Netzwerken beziehen. Es geht im Folgenden also darum, wie soziale Medien wie Instagram, Twitter, Facebook oder TikTok mit ihren teilweise höchst intransparenten Techniken zur Filterung, Blockierung und Löschung von Bildern oder ganzen Userinnenprofilen und Accounts über das Zeigen und Nichtzeigen ganzer Bilderströme entscheiden und welche Auswirkungen dies auf unsere aktuellen kulturellen Bewertungskriterien von Bildern hat. Auch wenn nun nach jahrelangen Verhandlungen der Digital Services Act als der europäische Rechtsrahmen zur Regulierung von digitalen Diensten in Kraft getreten ist, mit dem ab dem 24. Februar 2024 Online-Plattformen zu mehr Transparenz beim Löschen von Inhalten aufgefordert sind und verstärkt illegale Aktivitäten auch online eingedämmt werden sollen. Hier gilt der Grundsatz, was offline illegal ist, muss auch online illegal sein, bleibt ein strukturelles Problem, wer von wo aus, in welchem Umfang über unsere kulturellen Artefakte bestimmt, die sich ja auch in der Tradition der Kunstgeschichte oder etwa der Presse wie der Pressefotografie tradiert haben. Wer darf also entscheiden, was gezeigt werden darf oder sollte und was gelöscht werden muss? Ich werde Ihnen in einem ersten Teil anhand von einem ersten Beispiel aus dem Bereich der Kunst konkret die Problemlage vorstellen, um dann in einem zweiten Teil den aktuellen Formwandel der Zensur, wie Friedrich Balke, der Medienwissenschaftler Friedrich Balke das bezeichnet hat, in der Netzkultur vorzustellen, um zum Abschluss einige Gedanken zu Gegensichtbarkeiten, so habe ich das in meinem Buch genannt, also produktiven Umgehungen von Zensur durch Memes, Persiflagen, Mashups der Netzkultur vorzustellen. Am Ende freue ich mich, wenn wir in einem Gespräch mit Konstantin Schnell und Ihnen im Publikum weitere Aspekte beleuchten. Ich zeige Ihnen hier die Reproduktion eines analog hergestellten Gruppenporträts des chinesischen Fotokünstlers Ren Hang von 2015. Die Körper der 8 Frauen sind in der fotografischen Komposition so nach hinten oben gebogen, dass sie auf der Bildebene eine flache Pyramide bilden, also eine klar kunstfotografische Dreieckskomposition, in der die Einzelkörper der Frauen zu einer Figur im Bildgrund verschmelzen. Das Farbspiel ist kontrastreich angelegt. Der helle Hautton der Körper wird von einem noch helleren antiseptischen Weiß hinterfangen. Die schwarzen langen Haare setzen sich ebenso ab wie die rot geschminkten Münder, die mit dem einzigen Requisit des Bildes gespickt sind. Große rote Kirschen, die die Münder geöffnet halten und deren Stängel wie kleine Fühler aus den Mündern ragen. Zusätzlich zu diesen innerbildlichen Bezügen gibt es noch drei weitere Elemente, die sich jedoch auf gänzlich anderer Bildebene befinden. Die schwarzen Zensurbalken, welche fast beiläufig die Nippel der Protagonistinnen verdecken und gleichzeitig dadurch aber eben erst hervorheben. Diese nachträgliche, durch digitale Bildbearbeitung ins Bildfeld eingetragenen Bildzeichen der Zensur oder, wie ich sie genannt habe, Sichtbarkeitsmarker der Zensur, sind so etwas wie parasitäre Bildelemente, die sich in die bestehende Ordnung der Bilder einnisten. Sie verweisen quasi ex negativo auf das Außen der Bilder und auf die teils unsichtbar wirksamen Infrastrukturen hinter den Bildern, mit denen die Bilder im Netz als Datenströme verteilt, aber eben auch blockiert werden. Der chinesische Fotokünstler Ren Hang wurde aufgrund seiner Bildpraxis, in der viele Freunde aus seinem Freundeskreis nackt Modell standen, in China von der dort wirksamen Zensurinfrastruktur, und diesen Terminus entnehme ich Elisabeth Niegrenz, also selbst Juristin und Netzaktivistin der digitalen Gesellschaft, die diesen Begriff geprägt hat, Zensurinfrastruktur. Und der größte chinesische Microblogging-Dienst Sina Weibo schaltete seinen Account sofort ab. Seine Aktfotografien wurden aufgrund des Vorwurfs pornografischer Darstellung verbannt, die seit 1949 in China strafrechtlich verfolgt wird. Seine Bilder wurden konfisziert und er wurde mehrmals inhaftiert. Dass in China wirksame digitale Infrastrukturen zur Unterdrückung von Inhalten etabliert sind, weiß jeder und es ist auch wenig überraschend. Bilder wie die von Ren Hang werden von den digitalen Strukturen zensiert. Sogar das Wort Zensur selbst wird in China zensiert, was ich mal ziemlich ironisch finde, und durch den Begriff der Harmonisierung ersetzt. Geschichte, also so wie sie in den Geschichtsbüchern erscheinen könnte, Geschichte wird von allen Protestbewegungen gereinigt. Dieses ikonische Foto zum Beispiel des Tankman, also die Protestikone schlechthin der Friedensbewegung von 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens, wird natürlich wie alle Artefakte des gesellschaftlichen Ungehorsams aus öffentlichen Diskursen gelöscht. Wenn Bilder vollkommen aus dem Bildgedächtnis entfernt werden, führt dies in der Netzkultur jedoch oft auch zum Widerstand. Im Jahr 2013, also zum 24. Jahrestag des Massakers am Tiananmen-Platz in Peking, gelang es durch Memes, dies sind gemäß der Kommunikationswissenschaftlerin Limor Schiffman, so etwas wie visuelle Rekontextualisierungen mit dem Ziel der Kommentierung oder Persiflage. Es gelang also durch solche Memes des zensierten Tankman kurzzeitig die chinesischen Zensurbehörden zu irritieren und damit zu umgehen. Auf Grundlage der Idee des niederländischen Künstlers Florentin Hoffmann, der überdimensionierte gelbe Gummienten für seine Kunstaktionen nutzt, eignete sich ein User die Bildidee dieser Rubber Duck an und ersetzte die Panzer auf dem historischen Pressebild mit vier Gummienten, um die Bilderkennung des chinesischen Microblogging-Dienstes in die Irre zu leiten. Diese Umgehung der Zensur war jedoch nur kurzfristig. Neben Suchbegriffen wie 1989 oder 4. Juni wurden zum Jahrestag des Massakers daraufhin Big Yellow Duck von der chinesischen Regierung blockiert. Auch Ren Hang, sehen wir hier, wurde natürlich zensiert. Bei der von mir gezeigten Bearbeitung der Aktfotografie von Ren Hang haben wir es jedoch nicht mit den chinesischen Zensurbehörden zu tun, sondern mit einer Institution im Herzen der westlichen Kulturproduktion. Die Bearbeitung stammt vom Ausstellungshaus CO Berlin. das 2020 eine Retrospektive von Ren Hangs Arbeiten zeigte und nur mit den Zensurbalken, wie wir sie hier gesehen haben, die Kanäle der sozialen Medien passieren konnten, wie Instagram oder Facebook, heute Meta. Und es handelt sich also nicht um die Zensur autokratischer Staaten, sondern um die eher seicht im Diskurs als Content-Moderation bezeichnete Bildpraxis globaler Netzwerke und sozialer Medien, die wir alle mehr oder weniger nutzen. In Facebook- oder Metasprache wird das Bild reguliert als, Zitat, Content portraying excessive nudity. Durch die Lösch- und Moderationspraxis der global operierenden Plattformen kommt es hier zu einer so etwas wie einer Kriterienverschiebung oder zumindest Verwirrung, mit denen Bilder bewertet werden. Durch die automatische Bilderkennung und die Content-Moderation der Netzwerke ist das Foto von einem kunsthistorischen Akt, wie es eben in CO Berlin in einer Retrospektive des Künstlers hängt, zu einem pornografischen Inhalt geworden. Es ist quasi abgerutscht. Der vielteilige Moderationsapparat sozialer Medien, dies hat der Medienwissenschaftler Talton Gillespie am Beispiel von Instagram und Facebook gezeigt, kombiniert dabei menschliche und nichtmenschliche Akteure, um täglich millionenfache Inhalte zu löschen, im Editorial Review, durch die Crowdworkers, die Content-Moderatoren, durch automatische Bilderkennung und Löschung und durch das Community Flagging, also das Labeling. Das prominenteste Beispiel ist hier die Antikriegsikone aus dem Vietnamkrieg, also Nick Unz' The Terror of War von 1972, das nicht etwa aufgrund der Gewaltdarstellung von Meta unterdrückt wurde, sondern aufgrund des Verdachts der Kinderpornografie, weil ein Bilderkennungssystem Nacktheit identifiziert hatte und dann eine Löschung dieses ikonischen Pressebildes folgte in der Anfangszeit, als das gepostet wurde. Diese tiefgreifende Neubewertung des Bilderteilens schlägt sich vor allem für Kunst- und Kulturschaffende nieder, die mit neuen Akteuren der Löschung zu tun haben. So haben die Wiener Museen, also hier allen voran das Museum für Naturkunde, nachdem die Venus von Willendorf von sozialen Netzwerken wegmoderiert wurde, würde ich jetzt mal sagen, eine Protestaktion gestartet und haben selber ihre Bildwerke auf der Erotikplattform OnlyFans gepostet, um auf die netzbasierte Löschung der Bildbestände aufmerksam zu machen und eben zu zeigen, dass nur wenn sie selber auf der Erotikplattform posten, können sie diese Umgehungspraktiken sozusagen, also können sie diese Löschpraktiken irgendwie umgehen. Eine grundlegende These meines Buches zur Bildzensur in digitalen Bildkulturen lautet also, dass die sozialen Netzwerke nicht nur eine Ermöglichung und ein Potenzial des Bilderteilens vorantreiben und dass es ohne Zweifel, dass Bilder in Protestbewegungen, im Krieg geteilt werden, die quasi Menschenleben retten können. Wir sehen das im Ukraine-Krieg, dass bestimmte Informationen über soziale Netzwerke gerade in Krisengebieten geteilt werden, die unabdingbar sind und auch von Journalisten von extremer Bedeutung. Auf der anderen Seite gibt es aber diese Kehrseite, die ich probiere heute Abend und eben mit dem Buch zu beschreiben, dass diese Vernetzung und das Teilen der Bilder mit der Kehrseite eben der Löschung und Blockierung der Bilder unmittelbar zusammenhängt. Dies schlägt sich meiner Analyse nach vor allem in drei Beobachtungen aus meinem Buch nieder. Zum einen die von den sozialen Netzwerken selbst seicht als Content-Moderation bezeichnete Löschung bestimmter Inhalte hat für Userinnen oftmals Effekte von Zensur, bei denen ganze Accounts abgeschaltet oder Inhalte dauerhaft blockiert werden. Zensur von Schrift- und Bildwerken ist eigentlich per Gesetz verboten. Dies ist im deutschen Grundgesetz verankert, wie auch in vielen anderen demokratischen Staaten. Gleichzeitig sind die, und hier wird die Sache etwas komplizierter, diese global operierenden Plattformen zum Verteilen von Bildern, Texten und Posts zu so etwas wie parastaatlichen großen Infrastrukturen geworden, deren Machtmonopol die Regeln des Bildersharings bestimmen und systematisch, technisch und personell hochgradig ausdifferenziert Inhalte von Plattformen löschen und sowas durch Deplatforming blockieren oder per Shadowbanning Reichweiten reduzieren. wie Josef Vogel dies in seinem Buch Kapital und Ressentiment über die Kapitalisierung der Informationskanäle seit den 90er Jahren beschreibt, machen diese eben ihre eigenen Regeln, die sich meist nach monetären Gesetzmäßigkeiten richten. Der zweite wichtige Aspekt ist die Rückwirkung dieser neuen Medien. Die sind ja sozusagen nicht unabhängig von allen anderen Bildbeständen, die wir in den Museen, in den Ausstellungen, in den Universitäten und auch, ich habe auch gehört, dass hier Bilder in der Bibliothek auch ausgeliehen werden, die hier sozusagen verwaltet und geteilt werden, analog geteilt werden, dass sozusagen diese neuen Medien- und Netzwerkstrukturen Rückwirkungen auf die schon tradierten, über Jahrhunderte tradierten Institutionen haben. Also könnte man auch sagen, dass dieses freie, grenzenlose Kommunizieren, wie es die frühen Cyber-Utopistinnen oder vor allem Utopisten, muss man sagen, der 1990er Jahre imaginiert hatten, also das Internet als freier, großer Raum, in dem alles geteilt werden kann, sich so nicht verwirklicht werden kann, verwirklicht hat. Es ist aber so, dass sozusagen es immer wieder auch Gegenbewegungen, gegen aktivistische Bewegungen gibt, also wie ich gezeigt habe, in der Meme-Kultur, wo sowas wie Zensur auch bekämpft werden kann und sozusagen nicht stillgestellt ist, einfach nur, was das Löschen der Bilder betrifft. Der dritte und letzte Punkt, den ich hier herausstellen möchte, ist, dass trotz des krassen Eingriffs von Plattformen, die teilweise sehr gut begründet sind, also etwa im Feld des Urheberrechts und der Persönlichkeitsrechte, wie das in der Reihe Digitale Bildkulturen Thomas Dreyer im Band Copyright zeigt, oder von Fake-Accounts und Bots, trotz dieser starken Eingriffe gibt es eine Rhetorik der Neutralität der Plattformen. Das ist ja wirklich höchst merkwürdig, wenn man sich anschaut, dass ganze Bildbestände einfach gelöscht werden und unterdrückt werden und gleichzeitig aber die Plattformbetreiber in ihrer Rhetorik, in den Metaphern, die sie benutzen, also in den Sprachformen, immer davon sprechen, dass es ja eigentlich neutral, dass es eine neutrale Bereitstellung von Inhalten, von usergeneriertem Inhalt ist. Also sowas wie Intermediäre sind diese Bereitsteller, sowas wie neutrale Vermittler, also so generieren sie sich selber und positionieren sich somit eben in diesem Feld der Neutralität, obwohl eigentlich es eben solche starken Eingriffe gibt. Diese drei von mir genannten Punkte führen zu einer, würde ich sagen, Neusortierung der Kräfteverhältnisse im Plattformkapitalismus, so hat das der Netzaktivist Sascha Lobo bezeichnet, in dem gänzlich neue Akteure über das Zeigen und Nichtzeigen von Bildern bestimmen und letztlich in Form der Kapitalisierung von Informationskanälen, die ich in meinem Buch in der Geschichte der Zensur verorte. In meinem Buch geht es also um einen aktuellen Formwandel der Zensur, also eine umfassende strukturelle und institutionelle Kontrolle und Beschränkung der Veröffentlichung von Digitalbildern auf Online-Plattformen. Ich verfolge in bild- und medienhistorischer Perspektive die These, dass die aktuelle Regulation von Digitalbildern in sozialen Netzwerken im Rahmen und in Verbindung mit der Geschichte der Zensur verhandelt werden sollte, um sie klarer in den Blick zu bekommen. Denn wenn Social-Media-Konzerne Listen von Userinnenprofilen anlegen, über die sie in Selektions- und Exklusionsakten bestimmen, wenn sie willkürlich und unsichtbare Sperraktionen durch algorithmische Bild- und Texterkennung automatisieren, wenn sie die Kriterien eben dieser Sperrvorgänge nicht transparent machen und auf anonyme Ansprechpartner verweisen, die nie wirklich antworten, eben dann übernehmen sie Rituale von Zensur, die in jahrhundertelangen Praktiken des Ausschlusses durch Kirche, also vormals Kirche, Staat oder Zensurbehörden eingeübt wurden. Die rhetorische Verschleierung ihrer eigentlichen Ziele und das Vergessen der historischen Voraussetzungen dieser New Governors, könnte man sie nennen, ähnelt vielem, was in der Zensurforschung unter dem Phänomen Zensur gefasst wird. Ihr eigentliches Ziel ist Kontrolle über monetäre Macht und die technologischen Infrastrukturen des Internets und damit ihrer User. Ihre Rhetorik ist im Kontrast dazu Neutralität bei der Bereitstellung von Inhalten einer weltweit verbundenen Netzgemeinschaft. Es bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung des Digital Services Acts diesem Machtmonopol grundlegend entgegenwirkt. Ich komme nun zu meinem zweiten Teil Sie wissen es wahrscheinlich noch alle, Sie kennen dieses Nicht-Profil, als nämlich am 6. Januar 2021 Tausende von Menschen, die je nach politischem Lager als Protestierende oder als Mob, als Eindringlinge oder als Patrioten bezeichnet wurden, als diese gewaltsam in das Kapitol in Washington eindrangen, endete dies nicht zuletzt in der Sperrung des Twitter-Accounts des amerikanischen Präsidenten. Nach einer Rede zur Anstachelung der Massen hüllte sich Donald Trump in Schweigen, um koordinierte Maßnahmen gegen die Eskalation zu verhindern. Six Hours of Paralysis, titelte die Washington Post. Erst nach einer von Joe Biden hastig zusammengestückelten Rede zum Angriff auf die Demokratie postete Trump über die Plattformen Twitter, Facebook und YouTube ein Statement aus dem Garten des Weißen Hauses, eine Stellungnahme gegen Gewalt und gleichzeitig eine Bekräftigung der Behauptung, die Wahl sei ihm gestohlen worden. Im Rücken also des kalkulierten Schweigens war jedoch längst ein Bilderkrieg in den sozialen Netzwerken entfacht. Die Eindringlinge zwängten sich als selbstermächtigte Berichterstattung mit Handys und Bodycams auf der Stirn durch Fenster und Türeingänge des Kapitols, schossen in Bild- und Tontrophäen für die Selbsthistorisierung und speisten diese Echtzeitdokumentationen in den zirkulären Bilderstrom der sozialen Medien ein. Die Bilder des Kanon-Schamanen oder der hochgelagerten Füße auf Nancy Pelosis Schreibtisch wurden zum dokumentarischen Material für OSINT-Operationen letztendlich, eine neue Form digitaler Forensik, welche die freigebig geteilten Bilder gegen die Eindringlinge dann selbst richteten, was zu Inhaftierungen führte. Der Microblogging-Dienst X, damals noch Twitter, hatte erneut sein Mobilisierungspotenzial politischer Handlungskoordination bewiesen. Was folgte, war also eine bis dato einmalige Geste der Disruption, ein Riss im Bild- und Textgewege von Tweets und Posts, im auf Sichtbarkeit und Vernetzung angelegten sozialen Netzwerk, die Sperrung des Trump-Twitter-Accounts, Real Donald Trump mit 88 Millionen Followern. Die Sperrseite, die wir hier sehen, also das wird Blogpage genannt, des Trump-Twitter-Accounts, ist so etwas wie ein Metabild dieses aktuellen Regulationsgeschehens in digitalen Bildkulturen. Der Screenshots hier des operativen Interface, der Sperrung als besonderes, sowas wie ein Freeze-Moment der Online-Kommunikation, wurde millionenfach über soziale Medien und Nachrichtenportale geteilt. Das ist auch wieder interessant, dass dieses Profil, was keins mehr ist, dann wiederum wieder zu einer großen Kommunikation in der Netzkultur geführt hat. Der durch das Teilen und Retweeten wiederholte Hinweis Account gesperrt, Account gelöscht, verweist auf die Akteure der Plattformbetreiber hinter dem Account, dessen User aus der Sharing Economy ausgeschlossen wurde. In der Sperrseite zeigt sich hier die sichtbare Seite der hochdynamischen soziotechnischen Protokolle zur Steuerung des digitalen Datenverkehrs. Der Screenshot ist damit eigentlich voll von Zeichen, die zu seinem Inhalt sowie dem Medium gehören, das er abbildet, so wie Paul Frosch das bezeichnet hat. Das Profilbild ist durch einen abstrakten Kreis ersetzt. Sie sehen es hier, das Rot-Blau der Nationalfarben einem fahlen Grau gewichen. Das Medium des tristen Antiprofils wird standardisiert reproduziert und von den neuen Gatekeepern im Plattformkapitalismus weiter verteilt. Abschalten ist also, könnte man sagen, hoch im Kurs. Es zeichnet sich derzeit ein Trend zur verschärften Regulierung in digitalen Bildkulturen ab. Sarah Roberts, Plattformexpertin an der UCLA, bemerkte diesbezüglich nostalgisch, also auf die Anfänge eigentlich der Sharing-Kultur bezogen, Zitat, the Bay Area-based online community, the well famously banned only 3 users in its first 6 years of existence and then only temporarily. Auf heutigen Plattformen werden täglich millionenfach Daten zurückgehalten und Accounts gesperrt. In der täglichen Internetnutzung stößt man auf unzählige Zeichen der Löschung und Sperrung, hinter denen verbotenes, zurückgehaltenes, anstößiges oder geschütztes Wissen verborgen liegt. Provider ganzer Länder werden in Krisensituationen gekappt, User-Accounts werden blockiert, Bilder und Tweets, einzelne Begriffe oder gar Buchstaben werden entfernt. wie etwa das Z-Symbol der prorussischen Propaganda im Ukraine-Krieg. Alle diese Sperrungen haben kontextabhängige und teils gut nachvollziehbare Begründungszusammenhänge. Andererseits wirken sie eben sehr tief auf die Beteiligungsmöglichkeiten an Netzöffentlichkeiten zurück. Das Open Observatory of Network Interference konnte für digitale Extremlagen in Indonesien, Malaysia, Iran, Russland, Saudi-Arabien und den Arabischen Emiraten zeigen, dass LGBTQ-Plus-Communities durch die Online-Zensur der genannten Staaten nicht nur in Gefahr sind, inhaftiert zu werden oder arbeitslos zu werden, sie werden von ihren Communities abgeschnitten. Durch Webseitensperrungen werden Individuen von ihren Communities abgeschnitten. Es entstehen ausgeklügelte Praktiken der Selbstzensur und ihre Inhalte werden teilweise pornografisiert. Laut der prodemokratischen Organisation Freedom House leben heute 67% aller weltweiten Internetnutzer in Ländern, in denen Inhalte vollständig oder teilweise zensiert werden. Das hochdynamische Regulationsgeschehen in sozialen Medien ist unüberschaubar und die Entscheidung darüber, ob eine Blockade im Wissensstrom Zensur notwendige Regulation oder toxischer Inhalt ist, der gelöscht werden muss, ist eben manchmal gar nicht so leicht zu entscheiden. Dementsprechend herrschte auch bei der Sperrung des Trump-Accounts erst einmal Verwirrung darüber, ob dieser Vorgang als unzulässige Zensur oder notwendige Regulierung gefährlicher Inhalte zu werten sei. Der ZDF-Redakteur Stefan Mündgen sah in der Löschung die richtige Konsequenz aus einer Lage andauernder gesellschaftlicher Polarisierung durch soziale Medien, die nicht zuletzt zu Gewalt in Washington geführt habe. Der russische Regierungskritiker Alexei Nawalny hingegen kritisierte damals Twitter für die Sperrung, obwohl er natürlich keinesfalls den Putin-Freund Trump in politischen Zielen unterstützte, da der Weg zur Entscheidungsfindung aber intransparent und damit willkürlich gewesen sei, kritisierte Nawalny diese Sperrung. Zitat: Der Bann von Donald Trump auf Twitter ist ein inakzeptabler Akt der Zensur. Zitat Ende. Auch Angela Merkel ließ vermelden, dass sie die dauerhafte Sperrung Trumps durch Twitter kritisch sehe. Zitat: Die Betreiber sozialer Netzwerke trügen zwar Verantwortung dafür, dass die politische Kommunikation nicht mit Hass und Anstiftung zu Gewalt vergiftet werde. Die Meinungsfreiheit als Grundrecht von elementarer Bedeutung könne aber nur durch den Gesetzgeber, nicht nach der Maßgabe von Unternehmen eingeschränkt werden. Zitat Ende. Die Altbundeskanzlerin Merkel berief sich im Moment höchster Eskalation auf die klassischen Akteure zur Einschränkung der Meinungsfreiheit, den Staat und die Gesetzgebung, um dem willkürlich erscheinenden Sperrgeschehen US-amerikanischer Plattformen einen juristischen Ort zuzuweisen. Gemeinhin wird in der Diskussion über Zuständigkeiten an dieser Stelle der Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes zitiert, nachdem Zensur in Deutschland rechtlich ausgeschlossen ist. Zitat: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Zitat Ende. Die nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Schrecken der NS-Diktatur dringend notwendige Verankerung zur Meinungs- und Kunstfreiheit im Grundrecht, wie auch in vielen anderen demokratischen Staaten wie Österreich, Frankreich oder Schweden, ist als Abwehrrecht des Bürgers gegen den Staat festgeschrieben. Zensur heißt an dieser Stelle Vorzensur, eine staatliche Kontrolle von mündlichen, schriftlichen und bildlichen Äußerungen vor ihrer Veröffentlichung. Auch im US-amerikanischen Recht ist der Schutz der Rede- und Pressefreiheit durch das First Amendment als höchstes Gut geschützt, was eine Vorzensur verfassungswidrig macht. Nun war, könnte man sagen, bisher der Zensurbegriff in der Zensurforschung für die Kontrolle vorwiegend von Büchern seit dem Buchdruck mit beweglichen Lettern durch kirchliche, staatliche und zensurbehördliche Eingriffe reserviert. Gegenüber der Vorzensur als systematische Prüfung vor der Veröffentlichung wird mit Nachzensur die Prüfung meist nach Anzeige eines schon veröffentlichten Inhalts bezeichnet oder Werks bezeichnet. Zensur ist ein vielteiliger Aushandlungsprozess von Akteuren, die immer die Frage aushandeln, ob das individuelle Recht auf freie Meinungsäußerung Vorrang vor dem Eingriffsrecht des Staats zur Verteidigung von Werten und Normen hat. Bisher wird die systematische und soziotechnische Kontrolle von Medieninhalten in sozialen Netzwerken aber eher seicht als Content-Moderation, Regulation oder Editing bezeichnet. Alle Plattformen moderieren, so Friedrich Balke, und sind bemüht, also Zitat Balke, und sind bemüht, diese Aktivität grundsätzlich von Zensur zu unterscheiden. Wobei auffällig ist, dass ihre Bemühungen, die Moderation als eine extrem aufwendig und hochgradig technisch und personell ausdifferenzierte, als einen hochgradig technisch und wie personell ausdifferenzierten Vorgang zu implementieren, mit wenig Bereitschaft verbunden ist, die Prinzipien und Techniken der Moderation, kurz den Moderationsapparat, einer öffentlichen Inspektion auszusetzen. Zitat Ende. Hier wird unter dem Druck aktueller Ereignisse ein Dilemma sichtbar. Die sozialen Netzwerke sollen, so fordern ja auch Netzaktivistinnen und NGOs wie Reporter ohne Grenzen, ihre Verantwortung gegenüber geposteten Inhalten wahrnehmen. Sie sind nicht neutral gegenüber Hass, Gewalt, Anstiftung und Hetze. Die Grenzen der Meinungsfreiheit können jedoch bisher nur vom Staat und dessen Gesetzgebung festgelegt werden. Es liegt aber auf der Hand, dass ein enger juristischer Zensurbegriff die zahllosen, oft zweifelhaften Fälle von Sperrungen, Regulierungen und Löschungen nicht in den Blick bekommt, die auf der Grundlage rechtlich legitimer Regularien, also Community Guidelines von Unternehmen, sind rechtlich valide. Die dürfen das sozusagen, sie geschehen. Und gleichzeitig haben sie aber so eine starke Rückwirkung auf das, was wir öffentlich rezipieren können, was wir öffentlich sehen und teilen können. Angesichts dieser Entwicklung wurde eine Ausweitung des Zensurbegriffes vorgeschlagen, der, Zitat, alle Fremdeinflüsse auf Medien einschließt. Von Marion Klisch stammt diese Definition, die Veröffentlichungen beeinflussen oder unterbinden, gleich ob durch staatliche oder nichtstaatliche Gruppen. Zitat Ende. Diese weite Definition, die wir hier vor, also alle Einflüsse, Fremdeinflüsse auf Medien, diese weite Definition läuft allerdings Gefahr, einen inflationären Zensurbegriff überall dort anzuwenden, wo Debatte und Kritik vonnöten wäre. So fragt auch die Zensurforscherin Nicola Rosbach, die vor allem zur literarischen Zensur geforscht hat, was passiert, wenn wir überall Zensur wittern, wo eigentlich nur Kritik geübt wird. Die Herausforderung besteht offenbar darin, eine Beschreibungsebene zu finden, die die unterschiedlichen Maßnahmen, die wir jetzt gesehen haben, zur Content-Moderation von Upload-Filtern, algorithmischer Bilderkennung oder Löschung, nicht vorschnell als Zensur diskreditiert, jedoch angesichts dieser tiefgreifenden Regulationspraktiken im Netz einen aktuellen Formwandel der Zensur anerkennt. Und damit komme ich zum letzten und dritten Teil, wo es eigentlich um die Frage geht, was tun wir denn jetzt damit? Zwischen der Sphäre des Sichtbaren, der geteilten Bildinhalte, die in Protesten mobilisieren, Community-Building vorantreiben und damit ja teilweise lebensnotwendige Informationen in und über Gebiete, also zum Beispiel Kriegsgebiete, verteilen, und der Unsichtbarkeit von technischer automatischer Löschung, die wir gar nicht mitbekommen, größtenteils, gibt es in den sozialen Medien eine Sphäre, die ich sowas wie Zwischensichtbarkeiten genannt habe. Diese Sphäre bestimmt den Aktionsradius der User und Userinnen. Es ist der Bereich der Schwärzungen und der Balken, der manipulierten Blogpages und der aktivistischen Umdeutungen, der Memes, der Mashups und Persiflagen. Durch die Löschpraktiken sozialer Medien hat sich eine neue, man könnte sagen, eine neue Ästhetik der Zensur herausgebildet. Die neuen Plattformregulierungen stellen die User nicht einfach still, sondern kurbeln ihre Aktivität geradezu an. Aktivistinnen nutzen die in der Geschichte der Film- und Theaterzensur, aber auch in der polizeilichen und zeitungsredaktionellen Zensur etablierten Zensurzeichen und entwickeln sie kreativ weiter. Hierbei kommt es oftmals geradezu zur Hervorhebung der zu vermeidenden Bildinhalte. Verpixelung, Unschärfen, schwarze Balken, Rasterungen oder weiße Auslastungen sind Bildelemente, die so etwas wie eine Signalwirkung herstellen und damit dann eigentlich das zweifelhafte, zurückhaltende, verbotene Wissen oder das schützende Wissen überhaupt erst betonen. Sie knüpfen an analoge Praktiken wie das händische Schwärzen von Zeitungsseiten oder die Zensur von Filmmaterial seit der frühen Filmgeschichte an und bilden zugleich die ästhetische Seite der Zensur. Eines der bekanntesten Zeichen für Zensur ist der schwarze Balken. Dieses starre Bildzeichen wird in den digitalen Bildkulturen zum frei flottierenden Zeichen. Es wird durch Elemente der Fragmentierung, Mimifizierung, Emojisierung, das können Sie hier erkennen, umgedeutet und damit sozusagen genauer zu so einem Feld der spielerischen Umdeutung. Es entsteht ein kompliziertes Geflecht von Gegensichtbarkeiten, welche die im Hintergrund laufenden Regulationspraktiken der sozialen Netzwerke in sich eigentlich einschließen, also inkorporieren und gleichzeitig produktiv machen. Viele dieser Sichtbarkeitsmarker der Zensur produzierte die Free the Nipple-Kampagne, die im Jahr 2007 durch Kelly Roman eingeleitet wurde und sie verhandelte damals die Entblößung von Brustwarzen stillender Mütter im Netz und hat das sozusagen, es wurde begleitet mit lautstarken Nurse-in-Protesten, so wurde das damals genannt. Wieder war es die Nacktheit, die durch Begriffe der Obszönität, der Pornografie und des sexuell Expliziten damals eben durch Facebook in den Bereich des Anstößigen verbannt wurde. Im Zuge der Verhandlungen von visueller Entblößung und Verdeckung ist, wie wir es hier schon gesehen haben, ein ganzes Repertoire oder man könnte sagen ein Genre neuer Zensurmarker etabliert worden. Emojis, Kreuze, Löffel, Federn und Blumen dienen als visuelles Werkzeug, wie wir hier sehen, die das Bedecken der Brust spielerisch kommentieren. Bildpraktiken werden aktuell in Stellung gebracht, könnte man sagen, um sich trotz willkürlicher Löschvorgänge im Raum der digitalen Öffentlichkeit zu behaupten. Schon die frühe Instagram-Bloggerin Love After setzte in ihren Aktdarstellungen, das war eine künstlerische Aktivistin, die ganz früh schon Instagram benutzte, um dort sozusagen als einzigen Ort ihre Kunst auszustellen. Und sie setzte sich hier mit Aktdarstellungen auseinander und sie setzte hier auf die Verschleierung durch Licht- und Schattenwürfe, um Nacktheit im Bild so zu abstrahieren, dass sie nicht mehr von der Bilderkennungssoftware gesehen werden konnte. Die Fragmentierung und Überblendung folgt nicht ästhetischen Entscheidungen, sondern begründet sich durch die Umgehung der Löschpraxis ihres Instagram-Accounts. Auch Shelby Daisy entwickelt nach eigener Aussage Techniken der Selbstzensur, da habe ich jetzt glaube ich gar kein Bild mitgebracht, um ihre Aktivitäten in der Netzöffentlichkeit fortsetzen zu können. Sie montiert fotografische Ausschnitte von Körperfragmenten in Aktdarstellungen und nutzt so etwas wie Blurring-Effekte zur Abstraktion des Körperbildes. Aufsehen erregte eine Aktion der Künstlerin Nicole Hebron. Sie entwarf aufgrund der willkürlichen Entscheidungen der Social-Media-Kanäle zwar Abbildungen männlicher Brustwarzen, aber nicht weiblicher zuzulassen, ein Internet-Appropriate Male Nipple Template, mit dem die eigenen Körperbilder gefotoshoppt, die Gatekeeper-Funktionen von Internetplattformen passieren sollten, was natürlich nicht so ganz funktioniert hat. Zitat, fragmented bodies in part fragmented by censorship, institutional, social and internalized. So fasst es Magdalena Olsanowski über diese Effekte der, man könnte sagen, Selbstzensur in sozialen Medien geschrieben hat. Ihrer Meinung nach produzieren die sozialen Medien fragmentierte Körperbilder, welche die Spuren des digitalen Datenverkehrs so auf der Haut tragen, könnte man sagen. Ich komme zum Schluss. Aufgrund der schieren Menge der zu regulierenden Inhalte sind die neuen Sperrpraktiken sozialer Medien in die vielteiligen Prozesse distribuierter Machtverteilung diffundiert, die sich eigentlich an jeder Stelle des Netzwerks zeigen. Im Editorial Review, also Netzwerks, man muss natürlich, ich habe jetzt hier einen großen Bogen gemacht, man muss natürlich bei jedem, bei jeder Plattform unterscheiden. Es gibt auch immer bestimmte Regularien, die dann für andere wiederum nicht gelten. Aber es soll sozusagen erstmal das Problem überhaupt als Gesamtproblem beschrieben werden hier. An welcher Stelle, also im Editorial Review bei den Crowdworkers, in der automatischen Bilderkennung und im Community Flagging. Diese Medienpraktiken bringen allesamt neue Begrifflichkeiten in den Diskurs um Zensur ein und produzieren neue Formen des Widerstandes gleichzeitig. Nicht weniger sind vertraut aktuell Forderungen nach Routinen des Rückzugs, also es gibt Stimmen des Boykotts, werden immer lauter eigentlich. Man solle die sozialen Netzwerke selbst sabotieren, abschalten, Entnetzung praktizieren, Diskurse verlangsamen oder eben auch in die Historie hinein verlängern. Oder eben neue Plattformen mit eigenen Regularien gründen und wie Netzwerken beitreten, wie Mastodon, die sozusagen ganz anderen Regularien unterlegen sind. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von mir, liebe Katja Müller-Helle, für den Vortrag. Ich würde gerne anknüpfen an etwas, was Sie mehrfach kurz erwähnt haben, aber da können wir reingehen, und zwar diese verschiedenen Arten von Regulierung. Sie haben nämlich das Wort Editorial Review gesagt, Content-Moderation, automatische Bilderkennung, ja, und eben User-Generated Censorship. Das kam mehrfach vor, aber ich finde, das lohnt sich, darüber nochmal zu reden. Mhm. Das erste ist dieses Editorial Review. Was bedeutet, dass da Leute sitzen, ich sage es mal in meinen Worten, und sie sagen mir, ob ich das richtig sehe, Leute sitzen, die sich austauschen, die bestimmte Kriterien haben und sagen, bringen wir das Bild oder nicht. Klassisch sind es Journalisten, die eben Bildjournalisten und Bildredakteure, die sagen, das Bild bringen wir oder bringen wir nicht. Und interessanterweise das Bild, was sie gezeigt haben aus dem Vietnamkrieg mit dem Mädchen, das ist ja genau in so eine Schleife gekommen, weil aus diesem Buch, da kann man nämlich lesen, dass der Bildredakteur damals in Vietnam, der AP war das, glaube ich, Associated Press, dass der nämlich gesagt hat, das bringen wir nicht. Mhm. Und hier steht, Sie haben das recherchiert, dass durch einen Zufall ein anderer Vorgesetzter gesagt hat, oh, das ist aber doch ganz spannend, und es dann doch an die amerikanische Presse weitergeleitet hat. Also es ist eigentlich so, dass diese Art von Vorzensur eigentlich ganz normal ist, weil man muss ja Kriterien haben, welches Bild bringe ich, obwohl es ein bisschen schocky ist, trotzdem oder eben auch nicht. Mhm. Da haben wir es also mit einer ganz normalen Art von Vorauswahl, ich will nicht Zensur sagen, zu tun. Ist das so? Das ist doch ganz normal dann eigentlich.
Ja, super Frage. Auch schön provokativ direkt am Anfang. Ja, es ist natürlich so, dass es immer schon Medienregulation gab und dass das sozusagen eigentlich das gesamte Thema vorgrundiert hat. Aber wie jetzt, das argumentiere ich in dem Buch, es mit einer wirklich neuen, trotzdem mit einer wirklich neuen Situation zu tun haben. Und zwar, ich würde sagen, deswegen, weil wir so etwas wie technische Akteure haben. Mhm. Es geht einfach darum, dass wir aktuell mit einem Bilddatenvolumen zu tun haben, was sozusagen milliardenfache Bilddaten eindämmen oder irgendwie begutachten muss, was sozusagen gar nicht mehr handelbar ist im Editorial Review. Sie haben völlig recht, natürlich gibt es in Zeitungen Redakteure, die genau das machen, und Sie haben das historische Beispiel von Terror of War genannt, das dann ja in der New York Times auch erschienen ist, wo sozusagen der Chefredakteur der New York Times dann einfach auch eigenmächtig entschieden hat, nein, wir müssen das bringen, das ist so wichtig für die politische Situation des Vietnamkrieges, und dieses Bild hatte dann ja auch extreme Auswirkungen. Und das sozusagen aber angesichts der Bilddaten und des Bilddatenvolumens, was wir heute haben, was durch soziale Netzwerke geteilt wird, überhaupt nicht mehr mit einzelnen Begutachtungen operieren können.
Was würde denn passieren?
Nur ganz kurz nochmal, weil Sie die Frage gesagt haben, also deswegen gibt es diesen Moderationsapparat, also den hat eben der Medienwissenschaftler Talton Gillespie sehr gut beschrieben in diesen verschiedenen Bereichen, wo eben einerseits Content-Moderatoren und eben auch Reviewers aktiv sind, Und auf der anderen Seite aber automatische Bilderkennung und Löschung, Hashing-Systeme, Fingerprinting, sind alles hochgradig technische Systeme, die sozusagen automatisch Löschungen vornehmen. Und das birgt natürlich dieses Problem, dass man nicht jedes Bild mehr einzeln angucken kann, sondern dass sozusagen es automatische Löschungen gibt. Und das ist meiner Argumentation nach eine völlig neue Qualität, dass sozusagen eben nicht mehr wie bei der Zeitung wir hier zusammen sitzen oder die Redakteure zusammen sitzen und sagen, was meinst du? Ich finde, das ist viel zu provokativ. Nein, das muss aber gebracht werden aus den und den Gründen. Wir argumentieren und es gibt Gründe, gute Gründe dafür und dagegen. Sondern es wird gar nicht mehr darüber gesprochen, sondern es wird einfach Nacktheit identifiziert und dann wird es gelöscht aufgrund dieser Kriterienverschiebung, wo dann nicht mehr klar ist, ist es eigentlich Pornografie oder Kunst.
Aber mal der andere Ansatz ist, was wäre denn, wenn es diese technischen, ich komme gleich noch auf die Content-Moderatoren, das sind nämlich Menschen, aber wenn es diese technischen Filter nicht gäbe, dann wäre, also um mal die positive Seite zu sehen, dann hätten wir doch wahrscheinlich unglaublich viele Bilder in den Social Media von Gewalt und von Hakenkreuzen und von Pornografie.
Ja.
Also insofern, ich will mal die andere Seite sagen.
Genau,
also
genau.
Die These, die Sie vertreten, da bin ich ja 100% einverstanden, aber ohne diese Lösch-Algorithmen würde es gar nicht funktionieren.
Also Sie haben vollkommen recht. Es ist auch so, dass ich glaube, in dem Buch eine bestimmte Überbetonung eigentlich dieser der Kritik an der Zensur der globalen Plattform drin ist und man das vielleicht noch ein bisschen anders sagen müsste. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass Sie sagen, die sind ja notwendig. Also es ist, man könnte sogar noch weitergehend sagen, technische Löschpraktiken, also nur weil wir die haben, funktionieren diese Plattformen noch. Sonst würde alles mit Bots und Fake-Accounts überschwemmt werden. Jeder Newsfeed würde mit Gewalt, Pornografie-Darstellungen sozusagen überschwemmt werden. Und die Frage ist dann ja, wollen wir das überhaupt? Natürlich wollen wir das nicht. Also wir sind natürlich daran interessiert, dass wir das, was in dem Film The Cleaners benannt wird, als sowas wie eine gereinigte Netzkultur haben. An anderer Stelle, wie man weiß, aus der Medienkulturgeschichte poppt es sowieso immer wieder auf. Menschen sind anscheinend so, dass Pornografie und Gewalt einfach das sozusagen ist, was am meisten gepostet wird. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, dass wir angewiesen sind auf diese technischen Löschpraktiken. Ich finde trotzdem davon ausgehend absolut wichtig, dass wir sozusagen die gesamte Struktur dieser technischen Infrastrukturen auch benennen können, begrifflich benennen können, analysieren können und auch kritisieren können. Sonst würde man sich sozusagen einfach immer nur hingeben dem sozialen Netzwerk. Und das ist sozusagen natürlich, wie ich es beschrieben habe, sind das Unternehmensstrukturen, die sozusagen nicht staatlich sind und damit auch bestimmte Zuständigkeiten sich verschieben.
Können wir gleich nochmal drauf kommen, aber eins noch, weil Sie es ganz kurz erwähnt haben, The Cleaners, da geht es ja auch, also wir müssen vielleicht sagen, das ist ein Film, der porträtiert, wer nicht kennt, Menschen, die sich den ganzen Tag die Bilder angucken und dann löschen, nicht löschen, anklicken müssen. Und das Schöne an dem Film ist nicht nur, dass er total faszinierend ist und gut gemacht, sondern es gibt ihn auch umsonst zu sehen auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung. Wer noch nicht gesehen hat, habt ihr ihn gesehen? The Cleaners? Also dann anschauen, weil das macht es auch nochmal sehr deutlich, wie auf der einen Seite das intransparent ist, weil das wird nämlich verlagert in, was man früher Dritte Welt genannt hat, also in, wo wenig Lohnkosten gezahlt werden müssen, um es mal so zu sagen. Da wird es hinverlagert, aber die Menschen nennen sich dann eben Content-Moderatoren und das haben sie mehrfach gesagt, also nicht Zensoren, sondern Content-Moderator und da die den ganzen Tag Porno und Enthauptungsbilder sehen müssen, hat das natürlich auch extrem starke Auswirkungen auf deren Psyche. Und das sieht man in diesem Film. Und da merkt man erst, was für ein Apparat dahinter ist. Und ehrlich gesagt, für mich war das erschreckend.
Also ich finde es gut, dass Sie nochmal auf den Film kommen. Es ist ein Film, der 2018 von Block und Riesewig in Manila auf den Philippinen gemacht wurde. Also mir ist ehrlich gesagt auch schleierhaft, wie die es geschafft haben, diese Content-Moderatorinnen überhaupt zu interviewen an ihren Arbeitsplätzen. Also das ist wirklich, glaube ich, ein Film, der heute könnte der gar nicht mehr gemacht werden. Und es geht genau um dieses Problem, auch dass wir natürlich in der westlichen Welt auch wie abhängig sind von Arbeitern im globalen Süden, Arbeitern und Arbeiterinnen, die diese ganzen Cleaning- oder Content-Moderatoren-Tätigkeit praktizieren müssen, ausführen müssen. Das sozusagen sind Drittfirmen, die werden von Meta beauftragt und dort wird sozusagen dann die eigentliche Arbeit gemacht und die gucken tausende Bilder am Tag von Gewalt und Pornografie an und müssen sozusagen die Community Guidelines der Unternehmen umsetzen. Und was ich aber total interessant finde in der Selbstbeschreibung dieser Content-Moderatorinnen, die sich nicht Zensorinnen nennen, sondern also, dass sie selber das Gefühl haben, sie machen was extrem Positives. Sie reinigen das Netz. Sie sind sozusagen da, damit wir alle den Müll nicht sehen müssen. Und das weist darauf hin, dass sozusagen da auch sehr viel Rhetorik mit im Spiel ist. Also dass sozusagen, das sind nicht Zensoren, das sind Content-Moderatoren, aber sie sind trotzdem so extrem wichtig für das, was wir überhaupt sehen können im Netz. Und das finde ich als Gemengelage sehr interessant und habe ich probiert zu beschreiben.
Und der Film hat mir auch nochmal gezeigt, wie wenig das sichtbar ist. Und das ist genau, was Sie sagen. Diese Kritik, die Sie eben üben, auch in dem Buch, die ist ja deshalb auch so wahnsinnig notwendig, weil das alles so unsichtbar ist. Und in dem Film kriegt man erstmal so nochmal visuell oder filmisch gezeigt, wie riesig dieser Apparat ist und wie wenig wir davon, also mir war das auch so neu, ganz ehrlich, dass da Tausende von Menschen sitzen, die ihr Geld jeden Tag damit verdienen, das war mir auch komplett neu. Und diese Unsichtbarkeit ist ja eigentlich das, was die Sache so komplex macht und so schlimm letztendlich auch.
Genau, und das ist quasi so die andere Seite der sichtbaren Bilder. Deswegen habe ich auch probiert zu beschreiben, sozusagen wie das hinter den Bildern, die Regularien, die das steuern, so. Und also ich wollte noch hinzufügen, also es freut mich, dass Sie das so hervorheben mit der Unsichtbarkeit, dass sozusagen diese Unsichtbarkeit ja auch auf verschiedenen Ebenen angelegt ist, also sozusagen der technischen Wirksamkeit dieser Löschungen, dann aber auch der institutionellen Unsichtbarkeit, also wir haben alle nicht Zugang zu den Bootcamps von Elon Musk, ja, also wir sind sozusagen nicht bei den Gesprächen dabei, wo darüber entschieden wird, was wir alle sehen wollen oder nicht. Mhm. Und der Witz ist aber jetzt, ich hatte mal ein Gespräch mit der Verfassungstheoretikerin Sabine Müller-Mall, die das völlig übertrieben fand, was sich da mit der Unsichtbarkeit entwickelt hat. Die meinte so, naja, also die beschäftigt sich mit Unsichtbarkeit, mit Zensurpraktiken in der Geschichte des Rechts. Und sie hat dann gesagt, naja, aber das ist das Wesentliche von Zensur, ist, dass es sozusagen dass die Ausübung und das Machtmonopol hinter verschlossenen Türen ist. Sozusagen, das ist in der Geschichte der Zensur immer schon so gewesen. Und da, das ist sozusagen die Frage. Ne? So,
ja, weil eine Zensur, die durch die Kirche ausgeübt wird oder durch totalitäre Staaten, die ist doch den Menschen eigentlich klar. Also jeder, der in einer Diktatur lebt, sagen wir, oder in einer Art Diktatur, sagen wir DDR, der wusste ganz genau, dass das, was er der Presse da wiedergegeben hat, dass das zensiert ist und man hat dann eben versucht, zwischen den Zeilen zu lesen oder man hat es ganz ignoriert, dass es zensiert ist. So, aber es war allen bewusst. Und das ist doch der große Unterschied, behaupte ich mal, weil ich glaube, wir sind derselben Meinung, dass das den meisten Menschen gar nicht bewusst wird, in welchem Umfang da zensiert wird. Da heißt es ja, die Gewaltbar-Videos kommen raus und ein paar Porno-Videos, aber dass Kunst zensiert wird, dass politisch wichtige Bilder zensiert werden, das ist doch den Leuten gar nicht bewusst.
Es ist vor allem interessant, dass sozusagen sogar noch das Gegenteil gemacht wird. Es wird ja noch nicht mal, es werden keine Zensur, also die treten ja nicht als Zensurbehörden auf, die Unternehmen, sondern die machen genau das Gegenteil, sagen, sie sind neutral, sie sind Bereitsteller von Inhalt und sie sind eigentlich nur dafür da, dass alle sich vernetzen können. Also das ist sozusagen, die Rhetorik wird sozusagen wie so ein, ich habe einen neuen Begriff gelernt, Overglossing, das finde ich einen ganz tollen Begriff, wird so wie so ein Overglossing betrieben, dass man sozusagen einfach was anderes macht, als man sagt. Ja? Also das sozusagen irgendwie stimmt es einfach nicht. Und da gibt es diesen wunderbaren Ideenhistoriker Adrian Daub, der sich das anschaut. Der ist Literaturwissenschaftler und der guckt sich diese Metaphern an, ne? Der der Vernetzung oder des, also was sind das eigentlich für Sprachformen, die soll, wie, also Zuckerberg sozusagen etablieren, um zu beschreiben, was sie da tun, was aber nichts damit zu tun haben muss, was sie wirklich tun.
Mhm. Kommen wir mal zu den Kriterien, weil Sie haben das gesagt, die sind für uns erstmal undurchsichtig, aber, und Sie haben es ganz kurz hier auch mal irgendwo erwähnt, letztendlich sind die gar nicht so undurchsichtig, weil es sind eigentlich Kriterien, die auf, ich sag mal, US-amerikanische Moralvorstellungen beruhen. Mhm. Weil es gibt ja durchaus auch Menschen und Kulturen, wo Nacktheit gar nicht mal so verwerflich ist. Also ich erinnere nur an die FKK-Kultur in der DDR. Mhm. Ja, also das ist interessant, weil diese Netzwerke, die ja wirklich global arbeiten, außer ein paar russische und chinesische, aber sonst sind die ja global, dass die nach US-amerikanischen Moralvorstellungen also das ist mir so auch nicht so klar gewesen, wie stark die Idee, übrigens die größten Teil der Pornoindustrie sitzt genau gegenüber, in der Straße gegenüber von diesen Leuten, die sagen, wir zeigen keine weiblichen Nippel, das ist ja auch ganz spannend. Aber ist es so, wird unsere Idee von Bildern, was wir zeigen dürfen, was nicht in sozialen Netzwerken von US-amerikanischer Moralvorstellung beherrscht?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Das ist ein sehr interessantes kulturgeschichtliches Phänomen. Es ist nicht neu. Also man weiß das auch irgendwie, dass zum Beispiel, wenn man sich die 60er, 70er Jahre anschaut, dass immer dieses Problem der Nacktheit in der US-amerikanischen Kultur ist sozusagen. Also deswegen kann man das natürlich auch sehr, sehr gut zeigen an diesen Beispielen, die ich auch heute gebracht habe. Zum Beispiel so jemand wie Charlotte Moorman oder Nam June Paik, also eigentlich Avantgarde-Künstler, die ein Stück aufgeführt haben, das hieß Sextronik, jetzt fehlt mir der ganze, auf jeden Fall ein Stück aufgeführt haben, wo Charlotte Moorman Cello gespielt hat, Opera Sextronik, genau, Opera Sextronik, und sie war oben ohne, war also so. Und diese Performance wurde wirklich von der Polizei gestürmt. Es gab eine große Kampagne, es gab Pressebilder, wo sie mit Mantel überworfen wurde. Und man muss sich fragen, also was ist da jetzt wirklich eigentlich passiert? Also dass sie, ich habe auch mir diese Schrift des Richters angeschaut, der eine 20-seitige Abhandlung darüber schreibt, was sozusagen, dass das keine Kunst ist. Es musste sozusagen als Pornografie bezeichnet werden, damit man sagt, es ist keine Kunst und deswegen ist es nicht zugelassen. Also sozusagen, es ist ein großer Streit, der auch Susan Sontag, den auch Susan Sontag interessiert hat, wo es immer um diese Unterscheidung geht, wann ist eigentlich diese Entblößung und diese Nacktheit Pornografie oder wann ist es Kunst. Und die amerikanische, US-amerikanische Kultur ist da sehr streng. Und wenn man jetzt das sozusagen als globales Phänomen sieht, also wenn wir alle diese Medien, sozialen Medien benutzen, dann unterwerfen wir uns natürlich diesen Moralvorstellungen. Und das würde ich sagen, man könnte sagen, dass das dazu führt, dass Kunst pornografisiert wird. Also wenn solche Löschpraktiken dann stattfinden. Also es soll ja eine Unterscheidung geben, das wird in den Community-Guidelines immer gesagt. Zum Beispiel ein Rodin eines Nackten wird nicht zensiert, weil das ist ja Kunst, aber es passiert eben immer wieder doch.
Ja, und was bedeutet das also für die Kunstgeschichte, wenn man eben überlegt, das wird alles noch in Museen gezeigt und es wird auch in Bildbänden gezeigt, aber da wir auch wissen, dass junge Menschen vor allem digitale Bilder konsumieren, was heißt das, wird unser Kunstkanon im Laufe der nächsten 10, 20 Jahre in der nachwachsenden Generation immer enger, immer kleiner und die sehen dann gar keine Bilder mehr von nackten Rodin-Skulpturen oder von Degas-Liegenden oder sowas?
Also es gibt ja immer wieder Diskussionen darüber. Also ich finde erstmal wichtig, dass wir das überhaupt als ein Phänomen beschreiben, sozusagen als eine kulturelle Verschiebung. Ich bin auch nicht dafür, dass man sagt, es wird alles schlechter immer.
Ja, sorry.
Und auch die Generation, weil das sagen einfach die Generationen vor uns ja auch schon immer, es wird immer alles nur schlechter. So ist es nicht. Also es ist sozusagen, zum Beispiel sowas wie der Digital Services Act, der ist ja sozusagen genau der Versuch, sowas wie eine rechtliche Fundierung sozusagen im europäischen Rahmen zu finden, wo man dann was dagegen setzen kann. Ne? Mhm. Egal wie erfolgsversprechend das jetzt sein wird, ist aber sozusagen das Bewusstsein dafür da, dass es ein Kräfteverhältnis gibt, was so ein bisschen außer Balance geraten ist und wo auch staatliche Regulierung und staatliche Meinung wieder gefragt ist. Also was sozusagen oder in dem Fall europarechtliche Richtlinien da wirksam gegen Unternehmensstrukturen vorgehen. Und ich meine, es gab ja schon Androhungen von Strafen und so weiter. Also man kann nur hoffen, dass das sozusagen transparenter wird. Genau, also sagen wir mal jetzt ein Beispiel, wo sowas wie, also künstlerischer Akt oder der, genau, also ich hatte ja am Ende diese Beispiele gezeigt, wo sowas wie Abstraktion des Körpers als künstlerische Praxis dann ganz klar praktiziert wird, also auf Grundlage von Selbstzensur. Also genau das, was Sie sagen, Schere im Kopf.
Aber das sind ja Künstler, die das machen.
Genau. Und also Sie meinen jetzt sozusagen,
die machen das reflektiert, dass man schon automatisch gar nichts mehr postet. Irgendjemand nackt ist, egal was man von ihm jetzt sieht oder und egal welches Alter, aber auf keinen Fall postet man was Nacktes, weil man immer denkt, das wird eh wieder gelöscht.
Ja,
so ein Effekt könnte doch entstehen.
Ja, oder auch natürlich, da ist dann natürlich immer das Problem des Missbrauchs von Fotografien, die dann weiter, also man weiß ja auch, dass sozusagen man einfach, also es geht ja nicht nur darum, dass die globalen Netzwerke selber Richtlinien etablieren, sondern dass auch sozusagen andere Missbrauch von fotografischen Materialien im Netz stattfindet. Und deswegen glaube ich, ist es so ein bisschen gar nicht zu sagen, ob es nur die Schere im Kopf ist oder auch eine Bewusstheit mehr da ist dafür, dass Bildmaterialien auch missbraucht werden können.
Wir hatten von den Cleaners, also den Menschen, die das machen, und auch von den Algorithmen, aber es werden ja immer mehr Bilder auch gepostet, also das ist ja dann so, es werden mehr Bilder gemacht, mehr gepostet, wo geht das denn hin? Also ich glaube, diese Cleaners, würde ich mal sagen, sind vielleicht auch ein bisschen Auslaufmodell, weil die Algorithmen auch immer besser werden, durch KI selbst trainierend. Also die Löschung, würde ich mal vermuten, oder auch fragen, wird die immer schneller werden?
Ja, also das ist absolut so. Also wir haben jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr ja einen qualitativen Sprung auch von KI-Systemen beobachten können. Das war ja in aller Munde, also sei es auch bei den generativen Modellen von DALL-E bis Midjourney, dass sozusagen die Bildgenerierungsformen ganz andere Qualität bekommen haben, aber auch die Bilderkennungsmöglichkeiten ganz andere geworden sind. Und ich habe das recherchiert, das ist sehr, sehr interessant, auch dass Corona auch was damit zu tun hat, dass es immer mehr technische Akteure sozusagen in dem Feld der Löschung gibt. Und zwar hat YouTube am Anfang, als Corona anfing oder die Pandemie sozusagen Weltöffentlichkeit erlangte, gesagt, dass sozusagen jetzt können wir ja gar nicht mehr in den Großraumbüros hier mit den Content-Moderatoren sitzen, sondern es wird jetzt auf jeden Fall KI-Löschungen vornehmlich geben. Und dass sozusagen so aus einer Gemengelage heraus es so ist, dass ich glaube, man kann schon davon sprechen, dass immer fortschreitende Technologien das übernehmen werden. Ja.
Kommen wir eben auch mal zum dritten Teil, was eben getan werden kann, um das zu zeigen, sich dem klar zu werden. Das wird dann immer schwieriger werden, weil die KIs, also zum Beispiel dieses Bild von den Rubber Ducks, das würde in der KI sofort erkennen, als das ist im selben Zusammenhang und wahrscheinlich nach 12,8 Sekunden löschen. Ja. Oder nach 0,128 Sekunden löschen.
Das ist schon gar nicht mehr unsere Zeitrechnung wahrscheinlich.
Ja, weil das ist ja noch das, wenn man das ein Mensch das sieht, sagt er, das ist in Ordnung. Also sagen wir so ein Kinder, der sagt, in Ordnung, ist nichts Nacktes, nichts Gewalttätiges, was soll das? Ja. Bis der den politischen Zusammenhang erkennt, vergeht einige Zeit, aber der KI erkennt es sofort. Also wird es immer schwieriger werden, auch da auf der visuellen, bildlichen Ebene zu protestieren oder damit umzugehen?
Ja, ich bin leider keine Prophetin. es ist natürlich schwierig zu sagen, was die Zukunft bringen wird. Also vor allem, weil wir auch nicht genau wissen, was technologisch sich noch entwickeln wird und damit dann auch die Protestformen, die ja immer davon abhängen, was es für neue Bildkulturen gibt, sich verändern werden. Also hier fand ich total interessant, dass sowas überhaupt wie Meme-Kultur als Kritik sich etabliert hat. Ne? Also Aktivistinnen, die dann mit einem gewissen Augenzwinkern so etwas, also sehr findig irgendwie sozusagen so ein Bild so manipulieren und verändern, dass es dann irgendwie trotzdem noch den Ursprungs, die Ursprungsaussage irgendwie mittransportiert. Das ist natürlich irgendwie genial. Das sind so die, diese Perlen der Netzkultur, würde ich mal sagen. Wenn man jetzt sagt, okay, es wird alles immer mehr als Blackbox sozusagen von uns gar nicht mehr sichtbar sein, was die Bildkulturen, die gelöscht werden, dann wird natürlich auch die Kritik schwieriger.
Ja, weil wir haben eben sehr viel über Pornografie und Nacktheit geredet, aber das ist ja auch politische Kommunikation, die hier passiert und die wird ja dann, ohne dass es reflektiert wird, ohne dass es erklärt wird, in der Blackbox einfach auch weg. Nicht nur wegretuschiert, sondern einfach weggemacht.
Genau, und das finde ich schon dramatisch, muss ich sagen, dass das auch so ein, also man kann natürlich schon davon sprechen, dass wir in einer digitalen Medienrevolution stecken und wir stecken ja nicht zum ersten Mal in einer Medienrevolution. Also seit der Buchdruck wurde auch als Medienrevolution beschrieben. Im 19. Jahrhundert waren die Leute schockiert davon, als Fotografien auf einmal quasi automatische Bilder erstellt haben. Und jetzt geht es aber darum, sozusagen zu verstehen, was sind diese digitalen Bildkulturen und so einzelne Beschreibungsebenen zu finden, um da vielleicht doch noch eine Kritik formulieren zu können. Mhm.
Jetzt gucke ich auch mal ins Publikum. Wenn Sie was anmerken möchten oder eine Frage haben, dann gerne auch sich mal melden. Und ich komme mit Mikrofon rüber, damit ihr das aufnehmen könnt. Ich gebe Ihnen das.
Also bezüglich dieser KI, dass die man sich immer besser löschen kann. Ich würde sagen, die Gegenspieler profitieren auch. Die werden sich auch modernisieren. Gerade wie Sie gesagt haben, die werden Umwege und das war alles.
Ja, das ist ein sehr guter Kommentar, genau. Und daran, da ist ja auch interessant, dass es auch ganz viele gibt, die wieder in die analoge Kultur zurückgehen. Also sagen, dass es auch sowas gibt wie, naja, es ist ja, also zum Beispiel, wenn wir das Beispiel des arabischen Frühlings nehmen, das wurde als Facebook Revolution bezeichnet. Mhm. Also da hat das soziale Netzwerk sozusagen also so viel ermöglicht an Vernetzung, an überhaupt einer visuellen Kultur, das war sozusagen revolutionär, wirklich revolutionär. Aber es gibt natürlich jetzt auch einfach Proteste auf der Straße, also wo sozusagen auch mit Streiks oder Protest, also sozusagen, wo dann auch sogar mit Analogkameras fotografiert wird. Also das Ganze wird auch dazu führen, ganz offensichtlicherweise, dass zu ganz alten Formen der Bildkultur auch wieder zurückgekommen wird. Mhm. Dass das ja auch eine Form von Protest ist, zu sagen, ich mache da einfach gar nicht mit. Mhm. Ich gehe wieder an die Druckermaschinen. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Es gibt alte Medienkulturen, man sieht das auch im Verlagswesen meines Erachtens, dass sozusagen das Kunstbuch als Buch wirklich so eine Renaissance erlebt und nicht alle Open Access wollen. Nein, es wird eine Differenzierung geben.
Ja, guter Einwand. Also, und vor allem wissen wir auch nicht, was an Bild überhaupt noch entsteht. Also die KI-generierte Bilder ist ja erst am Anfang. Ja, wie das da weitergehen wird und welche Antiform es dann geben wird gegen Zensur, wissen wir auch noch nicht. Insofern ist das ein guter Hinweis. Genau, also ich gebe mal das Mikrofon hier nach hinten.
Auf Instagram folge ich einer Person, die also ist aus dem öffentlichen Leben und die spricht über politische Themen auch oft. Und der Algorithmus ist ja jetzt so eingestellt, dass man sozusagen, wenn man über politisch spricht, dann wird man nicht mehr so oft ausgespielt. Sie nutzt jetzt ihre Chance damit, dass sie sozusagen im Bikini ihre politischen, also es machen einige, habe ich gesehen. Und das hat mich erstmal total irritiert. Inwieweit würden Sie jetzt auch den Algorithmus als Zensor sozusagen auch einschätzen und kann man auch Bildzensur und auch dieses Inhaltliche, also auch Textzensur, kann man das irgendwie auch so bei diesen Medien noch irgendwie trennen? Also ich finde, das hängt auch so arg zusammen.
Das sind ja zwei Fragen, die würde ich auch voneinander getrennt beantworten. Also das ist total interessant, dass sowas wie Shadowbanning, also die Reduzierung von Reichweiten, fast, man könnte sagen, perfidere Formen der, also man muss es immer im Einzelfall angucken, ob das dann wirklich sozusagen wirklich Zensur ist. Es ist ja immer davon auch abhängig, in welchem System sich jemand befindet. Aber dass das sozusagen Techniken sind, wo auf jeden Fall Reichweiten reduziert werden und damit Sichtbarkeiten reduziert werden. Und es gibt ein ganz interessantes Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, politische Inhalte im Bikini. Es gibt zum Beispiel diese Form des YouTube, des Beauty Tutorials, also das, was sozusagen, also ich mit Mascara und man zeigt sich, während man sich fertig macht fürs Ausgehen und schminkt sich. Und diese Beauty Tutorials werden zum Beispiel in China benutzt, um politische Inhalte zu transportieren. Dann wird auf der Bildebene die Wimperntusche aufgetragen und so. Und dann sozusagen, Sie werden jetzt sagen, Konstantin Schnell guckt mich schon an und sagt, naja, dann irgendwann wird die KI so gut sein, das dann auch zu identifizieren, stimmt schon. Aber sozusagen, es gab diese eine Beauty-Bloggerin, die über diese Ungerechtigkeit der Behandlung von Uiguren, die ja in China extrem unterdrückt werden, gesprochen hat auf der Textebene, aber die Bildebene war halt das Happy Beauty Tutorial. Also das sind sehr interessante Beispiele, wo Kritik, Visualität, alles sozusagen sehr ineinander verschränkt ist. Und die zweite Frage ist die von Text-Bild-Verhältnissen. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage natürlich. Das habe ich jetzt so ein bisschen ausgespart, weil es so ein ganz eigener großer Kosmos ist. Aber es ist absolut relevant. Also sozusagen Bilder werden natürlich über Text-Kommentarfunktionen, Posts rekontextualisiert. Also es gibt diesen wunderbaren Daniel Hornhoff, der über Hassbilder auch in der Reihe Digitale Bildkulturen geschrieben hat, der das ganz genau analysiert, wie sozusagen auch Bilder sich verändern, einfach dadurch, dass das anders textuell gerahmt wird. Ne? Also sei es von Politikerinnen, die auf einmal eine Hasskampagne und einen Shitstorm erleben, durch wirklich so Reframings von Zeitungsbildern. Und da ist es absolut relevant, wie Text und Bild da zusammenspielt. Man muss aber auch sagen, und das hat Roland Barth auch schon analysiert, sehr, sehr viel früher, dass so natürlich auch Zeitungslogik funktioniert. Also Zeitungsseiten ist immer auch schon Fotografie im Zusammenspiel mit textueller Rahmung. Und man muss das sozusagen immer zusammen betrachten.
Aber interessant eben auch, dass die Kreativität bei die Zensur, sag's mal, zu umgehen, die ist eben auch grenzenlos, weil das von Menschen gemacht wird. Das Beispiel fand ich ganz toll. Insofern war meine Frage vorhin auch ein bisschen gemein, weil es wird immer Leute geben, die sich was überlegen, um das zu umgehen. Ja. Und das auf kreative Art und originelle Art.
Auf jeden Fall, also das wäre auf jeden Fall die Hoffnung.
So, jetzt gucke ich nochmal hier rum. Nochmal? Ja.
Also, mir geht es um versteckte Zensur. Mhm. Also Zensur ist das, ich weiß, was für euch besser ist oder gut ist. Und unser Beispiel gerade über China ist ein bisschen übertrieben, aber es ist Wahrheit auch, ja, es ist Wahrheit. Aber hier bei uns in freier Welt, wir haben auch versteckte Zensur. Ja. Also man sagt, was sage ich zu ihm, wann sage ich und warum nicht gestern, heute und welche Teil werde ich groß schreiben. Und mir geht es darum, wer kontrolliert das?
Also,
Also ein kleines Beispiel.
Ja, genau, Beispiel. Ja.
Als Günter Grass dieses Gedicht über Israel geschrieben hat und nicht gegen Juden. Und als ich gestorben war, war nichts auf der Presse. Ja. Aber als der. Ja, das reicht es. Also, ich wollte gerne wissen, wer kontrolliert bei uns? Mordach?
Ja. Ja, das ist, also man kann man natürlich ist generell. Das ist
nicht absolut frei. Mhm. Obwohl, wenn jemand wie Präsident von USA, Richard Nixon, ja, wenn er einen Fehler macht, der Justizapparat ist selbstständig und er steckt in. Mhm. Aber wenn man es schlau ist und gut macht, besser als ein Gegenspieler, das ist die Frage. Es gibt hier auch Zensur, aber
ja.
Ich bin nicht so ein schlaues Rausfinden.
Also ich ja, finde, ja. Man muss auf jeden Fall erstmal unterscheiden und sagen, dass erstmal wir in einer Demokratie leben, auch noch, egal ob die angegriffen ist oder nicht, ist das erstmal zu unterscheiden von autokratischen Systemen in China. Also das finde ich schon eine wichtige Unterscheidung erstmal. Aber genau, und wenn man das aber erstmal, diese Unterscheidung erstmal annimmt, es ist ja immer so leicht zu sagen, ja, in China, und deswegen habe ich das dann auch, ja, da die Zensurinfrastrukturen, das wissen wir alle, die sind auch noch überwacht, überall Kameras und so
oder
weiter.
Oder wir sagen eben diese amerikanischen Konzerne oder mit ihren merkwürdigen amerikanischen, genau, aber die Frage, was ist hier übermorgen passiert, wo ist hier die Blackbox, ist ja nicht ganz klar anzuweisen.
Und deswegen habe ich sozusagen in dem Buch auch probiert, das auf uns umzulegen, weil das ist sozusagen in Berlin und das ist sozusagen im Ausstellungshaus, was wir alle sehen und wo sich sozusagen die Kulturschaffenden und aber auch wir im Alltag ständig auch fragen müssen, sage ich das jetzt nicht, gibt es hier eine Form von Selbstzensur, gibt es überhaupt sowas wie freie Meinungsäußerung? Und deswegen fand ich irgendwie relevant mit dem Buch zu sagen, man muss diese Kontexte vielleicht doch zusammendenken mit der Geschichte der Zensur und nicht einfach nur diese Rhetorik glauben, dass es irgendwie so Moderation ist. Mhm.
Sich dessen also auch irgendwie bewusst werden. Mhm. So, ich schaue nochmal rum. Ja, da kommt nochmal eine Frage. Okay. Ja, ja, bitte.
Also ich würde widersprechen, dass jetzt sozusagen im System, also in der DDR, da sozusagen niemand mit Problemen hatte, dass es Zensur, also sehr starke, wirksame Zensur natürlich gab. Aber das ist vielleicht ein eigenes Thema. Aber genau, also was Sie sagen, ist absolut richtig, dass sozusagen alle, also gerade Sie haben die Pandemie angesprochen, dass alle sozialen Prozesse immer mehr in den Online-Bereich reingewandert sind. Und gerade für eine Jugendkultur und eine Kultur der jüngeren Generation. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass man sich klar macht, dass darin auch Gesetzmäßigkeiten herrschen. Und die sagen, wer macht denn da sozusagen das, was ich als die New Governors bezeichnet habe, dieser parastaatlichen Plattformen? Das sind Regeln, die sozusagen ständig das bestimmen, wenn sie viel in sozialen Netzwerken unterwegs sind, was sie da machen können und was sie nicht machen können. Und ich finde, man sollte auch darüber nachdenken, dass es so einen Bildungsauftrag gibt. Also ich sehe das auch bei meinem Sohn, 9 Jahre, der sozusagen, es ist jetzt im Moment gerade extrem schwierig, Medienkompetenztraining für 10-Jährige zu finden, die also dass in den Schulen wirklich auf der Bildungsebene damit umgegangen wird, dass ganz viel Tablet, Switch und so weiter im Alltag präsent ist, aber irgendwie noch nicht die Kompetenz auch der Lehrer, der Eltern teilweise da ist, um überhaupt mit neuen Medien umzugehen und zu verstehen, was sind das die Potenzialitäten, weil es geht ja auch nicht darum zu sagen, es ist alles ganz böse, man darf das nicht nutzen, aber wo sind die Gefahren? Also was sind sozusagen, was ist überhaupt TikTok? Also es gibt ja ganz viele Eltern, die das überhaupt nicht wissen. Was ist eine Challenge auf TikTok, wo ganz viele Gefahren natürlich für diese Generation steckt und wo es auch einen intergenerationalen Austausch geben muss, wo ja die Eltern teilweise gar nicht mehr wissen, auf welchen Plattformen die Kinder unterwegs sind. Also ich glaube, dass sozusagen da einfach auch im Bildungswesen extrem viel jetzt vonnöten ist, Aufklärung, Bildungsarbeit, also auch hier, was Sie hier machen in der Stadtbibliothek, gibt es ja Angebote auch und wo man irgendwie probiert, darüber zu reflektieren, was machen diese Medien eigentlich mit dem, was wir als soziales Gefüge und Gemeinwesen, wenn ich dieses große Wort sagen darf, wie sich das verändert dadurch.
Ja genau, also ich arbeite selbst auch in der Medienpädagogik. Es ist tatsächlich so, da werden schon Anstrengungen gemacht. Es gibt diesen Grundkurs Medienbildung in Baden-Württemberg, aber da geht es dann oftmals darum, wie schalte ich den Computer an und wie benutze ich Word und Excel, weil das müssen die Kids ja auch lernen. Ja, aber dass man so reflektiert und über Social Media, über die sozialen Phänomene und auch Implikationen, davon ist Schule natürlich schon noch etwas weg, das muss man einfach so sagen. Und zwar auch deshalb, und das kann man ruhig mal so offen sagen, weil die Kritik an unserem Staat darf schon sein, weil in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern wird es komplett ausgeblendet. Mhm. Also da gibt es vielleicht mal einen Wahlkurs, den man machen kann, soziale Medien in der Jugendkultur. Aber wer den nicht macht, der kriegt die gesamten Lehrerausbildung kein Ton über Social Media gesagt. Mhm. Und dass man dann auch noch auf dieser Ebene, auf der wir jetzt sind, Kritik übt, nämlich über Zensur zum Beispiel spricht, das schon zweimal nicht. Und da gibt es viel aufzuholen. Nicht nur bei uns, davon abgesehen, in anderen Ländern auch, aber da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Okay, jetzt haben wir genügend Bashing, Lehrerausbildung gemacht. Gibt's sonst noch mal Hände, die hochgehen? Ja?
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen. Man kann auch sagen, dass diese Kritik hier an diesen Mechanismen, aber das hat sich natürlich extrem verbessert, auch in Ländern wie Kambodscha, also dass da sozusagen, dass vielleicht so Anfangsprobleme waren, aber das doch flächendeckend greift. Aber das Problem, das, was wir hier ansprechen, natürlich eins ist von privilegierten Sprecherpositionen aus. Also zum Beispiel auch, also es gab mal einen sehr, sehr bewegenden Bericht von einem syrischen Flüchtling, der sagt, nein, also ich muss Facebook und Meta, also damals war es Facebook, nutzen. Das ist der einzige Ort, wo ich meine Verwandten noch sehe, wenn sie sozusagen im Exil in verschiedenen Situationen sind. Und das ist ja total erschreckend, also dass sozusagen das natürlich Ermöglichung auch ist, diese Netzwerke, ne? Dass das Vergemeinschaftung natürlich auch wiederum ist, aber für zum Beispiel Flüchtlinge ist das ein Ort, wo sie Verwandtschaft noch irgendwie pflegen können, wenn sie sich selber physisch nicht an einem Ort befinden. Und das ist natürlich absolut wichtig, dass man sich klar macht, von wo aus spricht man eigentlich?
Mhm. Eine kurze technische Frage über diese Darknets, wo man sogar Worte kaufen kann. Wieso kann man es nicht kontrollieren? Wieso sind wir es machtlos?
Das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, wo man sozusagen keine zentrale Steuerung hat. Und aber es ist natürlich in der polizeilichen Forensik, sind das Felder, wo unterwegs, also da sind die Leute unterwegs, also die Kriminologen und Polizei, der Polizeiapparat, es ist nur eben sehr schwierig.
Aber wenn wir schon davon sprechen, wir reden ja hier wirklich über, ist doch richtig über Social Media vor allem, weil zum Beispiel gibt es ja einen anderen großen Bereich, der überhaupt nicht zensiert ist, und das ist Pornografie. Ja. Zweimal klicken, ja, ich bin 18, egal wie alt ich wirklich bin, ja, und dann haben wir da alles, was es an Pornografie gibt, und wir reden hier über Zensur von Brustwarzen, ja, und auf der anderen Seite, wie gesagt, ja, über die Straße von Facebook oder Meta, zwei Straßen weiter sitzt einer der größten Pornoproduzenten der Welt, und da reden wir nicht über Zensur, sondern reden wir auch gegen strafrechtlich relevante Inhalte, die überhaupt nicht zensiert werden.
Ja, ja.
Und da sind wir an derselben Stelle.
Ja. Mhm. Genau, also man muss sagen eigentlich, das ist nur eine Seite des Panoramas, also ich kann ja in einem Buch auch nicht alles sozusagen besprechen, aber es gibt natürlich dieses Problem, dass hier wird gelöscht und reguliert an anderer Stelle, also über Google ist man sozusagen mit zwei Klicks, wie Sie sagen, auf allen Seiten, man kann alle Praktiken sehen, die man so. Und es gibt ein Problem des zu viel Regulierten und des zu wenig Regulierten. Mhm. Also sagen, und für mich war aber mit dem Buch wichtig zu sagen, wir müssen überhaupt erstmal die Diskussion beginnen, wer hier überhaupt bestimmen kann, was gezeigt werden kann und was nicht. Weil da ist nicht mehr klar, wer sozusagen zuständig ist. Mhm. Oder es sind Leute zuständig, die so tun, als ob sie nicht zuständig sind. Und diese Gemengelage, da wollte ich sozusagen einige Schlaglichter rein bringen.
Absolut, also ich finde, es ist ein wichtiges Thema, das man auch weiter verfolgen sollte und dass man eben auch mit jungen Menschen, die eben die Social Media, weil es ist ein Social Media, darum geht es ja, die Social Media nutzen, die sollten sich dessen auch gewahr werden, also sehr wichtig. Also ich gucke nochmal rum, ob noch meine Hand hochgeht, weil ich hätte zum Schluss nochmal wieder so eine gemeine Frage. Oh und wenn ich jetzt selbst betroffen wäre, also ich lade ein Bild hoch und das verschwindet, was kann ich denn eigentlich tun? Eigentlich kann mich eigentlich nur ärgern, weil Meta oder wer immer gibt mir eh keine Antwort, oder was wäre ihr, oder was kann ich tun, außer mich ärgern? Am besten ist natürlich ihr Buch da kaufen und sich klar werden, was da gerade passiert, ist ja gar nicht schlecht, also sich klar machen, was da passiert, ist immer gut, aber kann ich noch mehr tun?
Naja, man kann es melden. Also es gibt natürlich, was kann man sonst machen, als das dann bei Meta zu melden und sagen, also das ist ja auch erfolgsversprechend in manchen Fällen, dass man sagt, das wurde unrechtmäßig gelöscht und dann wird da auch reingeguckt, teilweise. Und dann, es gibt natürlich auch die Fälle, wo das dann wieder hergestellt wird. Mhm. Also es ist schon im Bereich des Möglichen.
Also nicht einfach hinnehmen, dass da was gelöscht wurde, genau, wenn man betroffen also ist, egal was
werden, könnte, sondern absolut
selber was tun. Ja, ja, und wenn genügend so Anfragen kommen an zum Beispiel Instagram oder so, dann müssen die vielleicht irgendwie mal was tun.
Genau.
Okay, das ist immerhin immerhin eine kleine Hoffnung. Ja, ich schaue noch mal in die Runde, weil dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren, aus Berlin zu uns gekommen, für diese interessante Thematik. Wie gesagt, das Buch ist sehr, sehr lesenswert und gibt es da vorne zu kaufen, nebenbei gesagt. Ja, dann vielen Dank,
dass Sie da waren. Ja, und ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja.